Attention.
Das sind die Daily Nuggets von Sportradio 360. Der einzige Ort, an dem man einen gepflegten Vorhandslice gleich herzlich feiert, wie einen Rahmenball, der vom Netzbandel grotten auf die Linie fällt. Die Daily Nuggets zum Tennis. Jetzt.
Das haben wir so schlau eingefädelt, der Tennisprophet Andreas Durieux und ich, dass wir gesagt haben, komm, lass uns am Montag in der Früh reden, weil dann wissen wir ja schon, Andi, wie die Turniere in Washington und gut, Memphis hat uns jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig tangiert, aber in Washington ausgegangen ist, sind, sein, werden müssen. Und jetzt sitzen wir da, Achtung, wie zwei begossene Pudel. Wir haben sogar das Video ausgeschalten, wenn wir so begossen ausschauen. Andi, findet man trotzdem Themen, über die wir reden können?
Guten Morgen. Servus, lieber Freund. Ja, sicher. Es gibt immer Themen. Ich weiß zwar noch nicht welche, aber es werden uns intuitiv welche einfallen. Ich wiederum erinnere mich, ich durfte ja seinerzeit kommentieren, auch in Wimbledon. Und wenn es dort geregnet hat, trat auf einmal auf, ihr wisst das alle, also servus, lieber Jens und servus zu Hause, entschuldige, dass ich schon wieder mit meiner uralt Vergangenheit zu Beginn einsteige, aber das ist doch immer so nett gewesen, als die Planern im Wimbledon im Minutentakt, ja, auf und zu gingen, wegen des Regens oder eben nicht. Und dann war eine längere Pause und Cliff Richard hat irgendwie ein Publikum am Mikrofon sich geschnappt und sang Raindrops keep falling on my head und so weiter, ja. Die Leute waren begeistert, auch Sue Barker, seine frühe Liaison, hat Jahre später noch dazu gelächelt.
Das ist mir eingefallen. Das habe ich gar nicht gewusst, dass die beiden. Ein Pärchen waren. Schau, ja, wieder was
war
gelernt.
Natürlich, und der war sehr umtriebig in der Tennisszene und sehr interessiert und hat, also so wie viele Pop- und Rocksänger, ja auch selber Tennis gespielt und ist jedes Jahr in Wimbledon immer, sieht ihn immer noch. Er schaut sich heute halt jetzt nimmer mehr so ähnlich, wenn man ihn von früher in Erinnerung hat. Aber das war ja auch leider bei Elvis und anderen, die früher das Zeitliche gesegnet haben, dann der Fall.
Ja gut, das trifft, glaube ich, bei uns auch zu, obwohl wir hoffentlich noch relativ weit haben, bis wir das Zeitliche segnen. Aber zu jener Zeit, und jetzt baue ich eine fantastische Brücke, zu jener Zeit, wo es in Wimbledon noch kein Dach gegeben hat und wo Cliff Richard da singen musste, in dem Fall durfte und musste, hat Venus Williams, glaube ich, auch schon gespielt. Und Venus hat gestern eine Partie haben sie umgebracht, also sie haben mehrere Partien umgebracht, aber eine auf dem Center Court, eben in Toronto, wo ich letztes Jahr zu Gast war. Und Venus hat jetzt ihr 12. Match hintereinander verloren. Der letzte Sieg von Venus war in Washington im Sommer 2025 gegen Peyton Stearns in 2 Sätzen. Und ich frage dich, Andi, kannst du Turnierveranstalter verstehen, die immer noch Venus eine Wildcard hinterher tragen?
Das ist eine gute.
Ich habe eine Meinung dazu, ich würde zuerst gern deine hören.
Die Brücke war fantastisch, besser als die gestern vor 50 Jahren eingestürzte Reichsbrücke in Wien.
Auch dazu sage ich gleich noch was. Aber bitte.
Gern. Und Niki Lauda, das, man muss nicht, Niki Lauda, Heinz Brüller, Niki Lauda hat es einen fürchterlichen Unfall. Ja, verstehen. Es ist natürlich die Frage, irgendwann stellt sich die Frage dann ja skurril und satirisch, wann gewinnt es wieder einmal? Und ich glaube, dass das schon einen Ticketseller-Effekt hat. In Amerika ist das eine Göttin nach wie vor und deswegen wird das, glaube ich, so gehandhabt bei der die Konkurrenz, die aktuelle, möge mir nicht böse sein, aber bei der Namenlosigkeit und auch Typenlosigkeit schaut man sich dann sowas halt gern an. Das ist ein bisschen wie wenn du ins Museum gehst. Mir ist es nur nicht nachvollziehbar gewesen, schon bei meinem großen Idol, dem Herrn Björn, der ja auch 2,5 Jahre oder länger versucht hat, dann mit knapp 40 oder Ende 30 dann noch einmal irgendwie was zu gewinnen. Matchspiele dann gegen einen Volkov hatte, dabei blieb es. Und er hat keine Partie gewonnen. Auch der Herr Muster hat sich das, wie wir wissen, mit 44 angetan. Und die Dame ist schon 46. Und der Tom hat auch nichts gewonnen. Also ich weiß, sie muss ja mal was gewonnen haben. Zumindest Sätze hat sie gewonnen, aber ich weiß nicht, wo da selber die Motivation herkommt, nämlich auf dieser Bühne das zu geben und sich nur abwatschen zu lassen, weltweit öffentlich.
Ja, also gestern war es ein 6-4-6-1 gegen, oder 4-6-1-6 gegen Kamila Rachimova. Gute Tennisspielerin, keine Frage. Die Rachimova, aber jetzt niemand in der Kragenweite. Auf der anderen Seite, du sagst ja 46 Jahre. Und was ich schon, ich habe das Match sogar gesehen. So traurig ist mein Leben, dass ich mir das Match anschaue. Was schon bemerkenswert ist, sie will ja noch gewinnen. Ja, also sie geht da nicht dorthin und macht wie Bernard Tomic, über den wir vielleicht auch kurz reden können, letzte Woche dann, wo er zwei Matches, kommt als Lucky Loser ins Hauptfeld. War er Lucky Loser? Ich glaube, Lucky Loser. Er hat dann eine wunderbare Auslosung, gewinnt zwei Runden. Zweite Runde, glaube ich, war sogar ein guter Sieg, aber und verliert dann gegen Cameron Norrie 1-6-0-6. Das macht ja die Venus nicht. Die Venus ist drin und gibt alles, was sie noch hat. Und den Ticketseller-Effekt, den gebe ich dir sofort, sage ich ja, ich würde sie mir auch anschauen. Und da, deshalb sage ich, ja, gebt sie ja Wildcard. Ihr nehmt ja niemanden eine Wildcard weg, wenn ihr Venus Williams eine gibt, weil sich ja niemand so wirklich aufdrängt. Gibt es ja zu viele junge Kanadierinnen, die in Toronto zwingend anstelle von Venus Williams hätten spielen müssen? Ich sage nein, nein, gebt sie die Wildcard.
Leider keine und auch nicht in der Liga der Hübschheit Bouchard mäßig vertreten. Leider nicht.
Ja, Bouchard konnte ja eine gewisse Zeit lang sogar Tennis spielen, wenn wir uns erinnern wollen. Es scheint Jahrzehnte zurückzuliegen. Wann war sie im Finale von Wimbledon? War es 2013? Oder war es 2014?
2013, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. 2013 hat die Frau Bartoli mit dem Schläger, den ich heute noch spiele, gewonnen. Ja. Ich habe den Prototyp von ihr.
Ja, dann war es 2014. 2014. Ja. 2014, dann gegen Petra Kvitova im Finale. Ich glaub, und da hat sie ja richtig gutes Jahr
gespielt. Semi in Paris, oder? Glaube ich, irgendwann einmal. Ja.
Genau, ja, genau. Und eine Woche vor Paris hat sie in Nürnberg ihr einziges Turnier gewonnen. Und da, seitdem ist sie professionelle Instagrammerin, immerhin. Good for her, wird sich dumm und dämlich verdienen und ist im Pickleball dick da. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Das ist, um mit Alexander Bublik zu sprechen. Wer nicht Einzel spielen kann, spielt Doppel. Wer nicht Doppel spielen kann, spielt Paddel. Und ich ergänze jetzt, wer nicht Paddel spielen kann, spielt Pickleball. Das,
ja, das auch
ist jetzt meine böse Ergänzung.
Er spielt Instagram erfolgreich.
aber
ich glaube, also dahingehend vielleicht eine kleine Brücke, die mag auch bröseln bereits, ja, oder knirschen. Wie die Reichsbrücke, ich bin schon ganz gespannt, was du dazu sagen wirst. Aber das ist, glaube ich, schon berechtigt, dass man diese Versuchung, jemanden à la Rittner wie Eva Lüst dann vor Augen hält. Das ist vielleicht doch dann eine zu große Versuchung und Ablenkung, finde ich. Allerweil, ich hätte dort 100.000 Follower oder mehr. Aber das ist ja nicht das sportliche Ziel.
Ja, ist es nicht, aber mein Gott, auch Eva Lüst lacht uns alle aus, was das Einkommen angeht. Und gut vorher. Also pass auf, meine kurze Geschichte zur Reichsbrücke ist folgende. Im Jahr 1976, als sie am 1. August eingestürzt ist, war ich noch ein junger Kerl und habe aber damals schon nicht gut gehört. Und höre also bei Ö3, dass in Wien die Reichsbrücke eingestürzt ist, aber ich habe Reichsbrücke verstanden. Sprich, also die aus Reis gemachte Brücke. Da war das kein Wunder, wenn eine Brücke aus Reis gemacht wurde, dass sie dann einstürzt. Also das war mein erster Fauxpas. Und natürlich an jenem Nachmittag dann, du sagst es, Nürburgring, Niki Lauda, eine Minute, wenn man sich das mal überlegt, eine Minute im brennenden Auto drinnen, bevor ihn der Herr Brambilla war es, oder war es Arturo Merzario, einer von den beiden, nein, Merzario war es, glaube ich, bin mir gar nicht sicher, ihn da rausgeholt hat, selbst sein Leben riskiert hat, was ich insgesamt überragend fand, weil...
Merzario, ja.
Weil den Lauda ja jetzt, glaube ich, in dieser Zeit nicht viele Leute gemocht haben. Aber auf der anderen Seite spricht es natürlich für die menschliche Natur, dass man sagt, egal wer jetzt da drin sitzt in dem Auto, ich versuche ihn zu retten. Aber Merzario hat sich ja selbst da in Lebensgefahr begeben. Das war dieser 1. August 1976. Ja. 50 Jahre ist schon her, das sagt uns Andi, ganz frisch
nein, sind wir nicht mehr. Nein. Also es ist, aber es lief ja auch in Österreich im Hauptabendprogramm Jetzt der Film Rush, ich glaube zum ersten Mal und eben ja schon gesehen, nein, muss schon öfter gewesen sein und jedes Mal, also es ist sehr, sehr berührend und es ist aber auch diese Härte und die Persönlichkeit des Nicky, die ihn aber wiederum stark gemacht hat. Und das ist was, wo nicht nur ich, viele sich identifizieren könnten mit jemandem, der eben polarisiert ist, ist so und der ist nicht nur beliebt und statt zu Hause zu sitzen und zu weinen, wer ihn alle nicht mag, kann man auch daraus Stärke beziehen. Und wenn es dann ums Leben geht und der sagt dem James das ins Gesicht, dass er eigentlich, also dass der James mitschuld war an diesem Unfall, ich will jetzt die ganze Geschichte nicht mehr erzählen, warum und wieso. Also da hat's geregnet und da ging es immer Diskussion und die haben dann alle den Niki niedergestimmt, weil, wie du sagst, der kaum einen Freund gehabt hat dort in der ganzen Partie, aber doch der Chef war aufgrund sportlicher Leistungen. Ja, ist wurscht, gefallen ist er trotzdem selber. Aber das ist, also das ist ein wahnsinnig harter, aber auch schöner Film. Und dann ist natürlich der James der liebe Mann gewesen, dem alle zugejubelt haben. Und ja, naja. Arg, arg, arge Zeiten. Gell? Und der Niki, und dann Vater ja Wochen später setzt sich der wieder hinein, um diese WM zu retten. Und also das war ja wirklich auch. Oder Monate, nur kurz danach. Und dann habe ich ihn gefragt, das war, ich hatte dieses Interview, die Möglichkeit, dann endlich mit ihm zu reden für meine Champions-Geschichte. Und dann sage ich, man geht auch ganz am Schluss. Also wie verrückt muss man sein oder wie wahnsinnig? Und die ganze Welt hat gesagt, das gibt's ja nicht, dass ich mich da wieder hineinsetze, wenn ich fast gestorben bin. Ob er denn wirklich keine Angst gehabt hat, weil er hat ja immer gesagt, er hat ja immer abgestritten, dass er irgendwelche Emotionen hätte während er raced sozusagen. Er hat gesagt, nein, das ist wirklich so gewesen. Nur die Zeit dazwischen, da hat er die Hosen voll gehabt, jeden Tag, als er natürlich wieder eingestiegen ist und das sich überzeugen müssen, mit Logik wie immer und mit Statistiken und so, dass das Risiko ist ja jeden Tag gleich und warum soll das jetzt wieder passieren, sozusagen, das hätte ihn dann dorthin gebracht, wo er war, also dass er wieder echt kompetitiv fahren konnte in der kurzen Zeit. Also das war schon das sehr berührend und leider ist der Mann nicht mehr. Ich finde ein untypischer Österreicher, auch weil er sehr intellektuell war. Das ist jetzt, naja, also jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt. Ich bin's nicht.
Sehr gerad heraus und war nie im Zweifel, was genau er jetzt meint, der Niki Lauda, wenn er was gesagt hat. Da hat es nie einen Zweifel gegeben. So, wir haben aber doch letzte Woche jetzt zwei Champions wurden ja gekürt. In Los Cabos hat Arthur Géard sein erstes Turnier gewonnen im Finale gegen Denis Shapovalov und in Memphis hat eine 16-Jährige, ja, wir feiern hier völlig zu Recht die 18-Jährige Lili Tagger. Aber in Memphis hat eine 16-Jährige, nämlich Kristina Ljutova aus Russland, das Turnier war jetzt nicht überragend besetzt. Also es war vielleicht ein bisschen schlechter besetzt als Prag, dass die Lili gewonnen hat. Und sie hat auch Ljutova, erste Runde Alexandrova musste aufgeben im dritten Satz. Aber trotzdem als 16-Jährige beim allerersten WTA-Turnier gleich zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob wir Andrea Jäger da ins Spiel bringen müssen, aber Andrea Jäger war ja, glaube ich, 14, Andi, als sie auf die Tour gekommen ist und mit 17 war sie schon wieder
Ja.
weggefühlt, weil sie einfach zu früh auf der Tour war. Martina Hingis ist auch sehr früh
Ja,
auf die Tour.
natürlich hat mir so wie dir, nehme ich an, der Name gar nichts gesagt. Das ist nur dazu, es ist sie durch die Qualifikation gekommen. Nummer 244 der Welt und schlägt dann dort die Nummer 1 und nimmt diesen Run irgendwie mit. Naja, gut, McNally, wenn man es einmal gehört hat, im Viertel und dann Kaliye war, die mir auch nichts sagt, im Semi. Und dann im Finale ist ja auch kein Unglück,
Und
eine Frau mit Manova gegenüber,
Daria
ja,
Vitmanova, ja.
Manova gegenüber gehabt zu haben. Also gut, es ist passiert. Und zu der anderen Geschichte, ich habe gelesen, Coco Gauff, aber ich habe auch den Eindruck, dass Jäger damals jünger war. Du musst recht haben, weil irgendwie in der jungen Presse, also das sind ja alle, die Jäger-Generation nicht mehr kennen, weil sie halt da vielleicht gerade erst auf die Welt kamen oder noch gar nicht da waren. Die Journalisten kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen, in Wirklichkeit, außer man recherchiert halt sensationell. Aber das wäre jetzt interessant, weil in 2019, wir erinnern uns vielleicht, noch auf Sand natürlich die Frau Goff 15 Jahre und 9 Monate alt war und da als Jüngste firmiert. Also in der Neuzeit, wir einigen uns darauf. Und das habe ich mir auch gedacht, jetzt hat Russland eine Lili Tager vielleicht, wer weiß.
Jennifer Capriati fällt mir auch noch
natürlich.
ein. Ich weiß aber nicht, wann die ihr erstes Turnier gewonnen hat, aber die war mit, das muss man sich mal vorstellen. Jennifer Capriati hat mit 13 Jahren das erste Mal bei einer Frauenveranstaltung gespielt und ich finde es gut, dass die WTA da gesagt hat, nein, Freunde, da beruhigen wir uns erstmal ein bisschen. Gerne mit 16 einsteigen, mit 15 einsteigen, aber dann gibt es Limits, ja, dann dürft ihr nur so und so viele Turniere spielen, aber Capriati ist ja genau jenes Beispiel, obwohl sie danach, sie hat 3 Grand Slam Titel gewonnen im Einzel, aber die hat solche Probleme bekommen auch und da war natürlich auch dieser verrückte Vater, der im Hintergrund war, aber mit 13, man stelle sich das mal vor, ein 13-jähriges Mädchen, das da mit den Erwachsenen mitspielt und 1990, das war natürlich die Zeit, dass, ja, wo auch Steffi Graf noch da am Start war und herausragendes Talent natürlich, aber das ist zu früh, das ist viel zu
ich
früh.
Ich habe das damals nicht so gesehen, weil ich denke mal, was wäre passiert, wenn man sie weggehalten hätte, also und warum? Ich glaube nicht, dass sie dann nicht was fladern gegangen wäre als 15-Jährige in irgendeinem Supermarkt. Das wäre zumindest nicht publik geworden, weil sie noch keinen interessiert hätte, aber ich weiß nicht, was hätte dann anders laufen sollen oder wofür hätte man sie
ja,
der Nummer 3 der Welt oder was geworden?
Ja, sie hat übrigens ihr erstes Turnier als 14-Jährige gewonnen. Das war allerdings, damals gab es ja noch diese Tiers, das war das unterste Level, muss man überlegen, ja, wahrscheinlich war es ein 250er jetzt, wenn man es im Finale gegen Sina Garrison und als 15-Jährige hat sie dann in San Diego gegen Monica Seles gewonnen im Finale. Und das ist natürlich schon was wert.
Ja, ja. Die hat so unbekümmert draufgehaut. Und dann.
Ja, genau.
Also ein Finale habe ich gesehen, da war ich schon in Australien. Ich glaube, eines der ersten Male, dass ich mir das sozusagen geleistet habe. Und dorthin geflogen bin. Und das war ein völliger Außenseiter-Sieg trotzdem. Weil das hat die Hingis so ähnlich vergeben, nervlich fragil wie seinerzeit in Paris gegen Steffi Graf, ich glaube 99, wenn mich nicht alles täuscht. Also da hat das Publikum dann gebrüllt für die Capriati, die völlig chancenlos war, eine Zeit lang und dann hat Hingis das verloren, so muss man sagen. Auf jeden Fall hat sie eines der 3 Grand Slams war Australien und das habe ich gesehen. Und keiner hat es zurecht gewusst.
Genau,
das war. Obwohl das Volk begeistert war, natürlich kann er so, was können wir jetzt damit anfangen?
Ja, also es war 2001 und danach hat sie im selben Jahr Jennifer Capriati nämlich auch die French Open gewonnen, Finale gegen Kim Clijsters und 2002 noch einmal die Australian Open, auch gegen Martina Hingis. Also ich weiß nicht, ob du 2001 oder 2002 dabei warst, aber jedes Mal, immer.
Ich war dann so wahnsinnig, also nach dem ersten Mal war ich verliebt, ich hätte das heute noch, würde ich es noch machen, wenn es in der Sinnhaftigkeit beruflich auch hätte, aber hat es nicht mehr. Und das ist dann dort nur zuschauen und beziehungsweise nicht einmal mehr hinein können wahrscheinlich, weil die Grand Slams ja zu Recht sehr streng sind, auch mit Akkreditierungen, dann macht das halt wenig Spaß, ne?
Ja, also mir ist einfach der Flug zu weit, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das macht überhaupt keinen Spaß und deshalb lassen wir das aus. Ja, also heute Abend dann die beiden Endspiele, die wir uns eigentlich jetzt retrospektiv anschauen wollten. Das bei den Frauen hat ja schon begonnen. Da steht 6-4-1-2 aus Sicht von Jessica Pegula gegen Alexandra Eala. Dazu kommen wir gleich. Und bei den Männern Rafael Jodar, den ich komplett unterschätzt habe, das einzige Mal, wo ich ihn als Junior live gesehen habe, gegen Joel Schwärzler in Paris, ich sag's immer wieder, vor 2 Jahren, wo ich gedacht habe, ja, der Schwärzler wird schon was werden. Für einen Jodar könnte es eher eng ausschauen und genau umgekehrt ist es gekommen. Bislang, nicht, dass der Joel nicht noch das Potenzial hätte. Der spielt gegen Taylor Fritz. Bei den Frauen, Andi, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich hoffe ja immer noch, dass Naomi Osaka bald einmal wieder ein Turnier gewinnt. Weil das hielte ich für den Tennissport gut. Auf der anderen Seite, Alexandra Eala, sie war in Linz, hat sie die Leute, die zieht überall Leute an. Das ist fantastisch. Egal, wo sie hinkommt, da finden sich Menschen, die sie unterstützen. Und das ist natürlich auch wichtig fürs Tennis,
finde ich. Ja, schon, ja. Also für mich ist trotzdem so ein bisschen, ja, Eine graue Maus in Neongrün, wer es gesehen hat. Aber geworden, ich weiß nicht warum, ich war auch ganz begeistert, zumal natürlich immer wieder die Rafael Nadal Akademie da hochgekommen ist und wie wichtig eben der Rafa auch da war, sozusagen als direktes Vorbild, das man dann doch täglich fast sieht, dort in der Akademie. Und andererseits, naja, ich glaube, die steht jetzt, die hat den Plafond erreicht, glaube ich, spielerisch und irgendwie besonders sensationell vom Charisma her finde ich sie jetzt auch nicht. Ich war ja durch ihr Unrecht, ja. Die ist natürlich eine charmante Person, aber ich weiß nicht recht. Linkshänderin, ja. Da gibt es ja eine zweite, wo ich mir denke, sie ist eine Kopie von der. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh ja, so Leila Fernandes, die haben eh gespielt gegeneinander und da hat Eala gewonnen, war mir nicht alles täuscht, unlängst, vielleicht sogar in dem Turnier. Ja, naja, gut, aber natürlich ist das eine super Leistung, dort ins Endspiel zu kommen. Und auch 6-4, 6-2, so glatt gegen Osaka zu gewinnen, die mir aber auch immer besser gefällt und die, finde ich, erwachsen geworden ist und sich auch emanzipiert hat. Wir haben ja da auch, das ist natürlich dann schon was, wo ich wieder finde, du hast nicht Unrecht, wenn so ganz junge Spielerinnen sehr gut wären und dann haben sie es schwer durch irgendwelche anderen Umstände, ja psychisch oder auch sonst wie, weil das natürlich nicht normal ist, wenn man als Jugendliche da schon drinnen ist und dann als Weltstar hofiert wird und so weiter, ja. Diese ganze Entwicklung. Aber die ist ja auch athletisch jetzt wieder viel besser, die Osaka. Und hat mir gut gefallen. Davor, das habe ich sogar gesehen, gegen Cocchiaretto und dann, na gut, hat halt Eala gewonnen. Oben Pegula, das ist auch nicht, die mir also gar nicht hinterm Ofner hervorlockt, um vielleicht einzubauen, dass der schon wieder verloren hat. Diesmal in der Quali in Kanada gegen den Herrn Fearnley, glaube ich, der in Wimbledon ja so aufgezeigt hat.
So, das ist, nein, den Wimbledon hat Arthur
Ja,
Ferry
wieso richtig
aufgezeigt,
da?
nicht Jacob
Ja.
Fearnley. Nur ich verstehe bis heute nicht, warum ich würde sofort auch Fearnley sagen, weil Fear schreibt man ja auch
Ja.
Fear, aber ich habe sogar meine englischen Hosts gefragt, warum man zu dem Fearnley sagt. Also offenbar sagt man
So.
Fearnley, aber es ist wurscht. In der Tat, Ofi hat wieder verloren, das heißt kein Österreicher im Einzelfeld in Montreal, ein einziger Österreicher im Einzelfeld bei den US Open fix, nämlich Philipp Misolic mit seinem Protected Ranking. Ein bisschen ein Armutszeugnis, muss man leider sagen. Aber ein Wort noch, ich meine, nur wie wir Jennifer Capriati, Naomi Osaka, es geht natürlich andersrum auch. Ja. Boris Becker gewinnt mit 17 Jahren Wimbledon. Auch unvorstellbar, was, also für uns unvorstellbar, was da auf ihn dann da eingeprasselt ist dann. Wie das Leben verändert hat und wie Günter Bosch und Jan Thiriak ihm keine Zeitungen gezeigt haben während der 2 Wochen angeblich. Ja, damit er nicht ganz deppert wird. Also, damit er sich nicht ablenken lässt. Also, gilt für Männer wie für Frauen, aber Boris war halt dann doch deutlich älter als Jennifer Capriati und ein Jahr älter als Kristina Liutova, wobei der Titel in Memphis jetzt nicht ganz so sexy ist wie der Titel in
Hast du
Wimbledon.
schön gesagt. Ich wollte noch kurz nach Memphis schalten. Und zwar, na
Ja.
Blödsinn, nach Los Cabos, nach Mexiko, den Exkurs machen. Einerseits hat mich gefreut, dass der Herr Chapovalov wieder ein bisschen was kriegt. Andererseits, der Herr Gea, der hat mir schon was gesagt, weil eine Zeit lang, womöglich auch noch aktuell, ich habe dort leider das nicht gesehen, sonst hätte ich ihn erkannt, der Herr Gerald Melzer den betreut hat. Eine Zeit lang, was mich sehr verwundert hat, ich weiß auch nicht, wie die zueinander gekommen waren, aber bei diverse Circuits habe ich das gesehen in Österreich und auch auf Challengern ist er immer brav mitgefahren und hat also da seine Tipps gegeben. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Da muss ich mich noch schnell erkundigen. Ne? Aber der ist für mich jetzt nicht so ein ganz ein unbeschriebenes Blatt, 21 Jahre alt aus Frankreich und natürlich ganz erstaunt, dass er dort gewonnen hat. Hat bis dahin, glaube ich, nur dreimal auf der Tour ein Match gewonnen, also der Großen, ja.
Naja, und hat den Cerundolo geschlagen. Verliert den ersten Satz 12-10 im Tiebreak und da denkt man sich, okay, jetzt, das war die ganze Herrlichkeit vom GA, aber es war eben nicht die ganze Herrlichkeit, sondern dann gewinnt er 6-4, 6-0, die Sätze 2 und 3, das ist schon Ja. Erstaunlich, ja. Also da sage ich Bravo. Ich schaue mal, ob er damit unter die ersten 100 gekommen ist.
Ja, jawohl.
Er ist jetzt die Nummer 82.
Genau. Ich glaube 40 Plätze vor.
45 Plätze hat er sogar sich. Und schauen wir mal, wer sein Coach ist, nämlich Gerald bitte. Melzer.
Also war ja nicht so schlecht.
Tatsächlich.
Du und ja. Erstaunlich, was?
Ja.
Aber jetzt frage ich dich, also ich muss ja zugeben, ich war ja ganz schlecht. Ich dürfte ja gar nicht darüber reden. Ich habe nicht einmal einen Ballwechsel gesehen aus Los Cabos. Geschweige denn am Ende den Pflichtsombrero am Haupte des Herrn Gea. Hast du da mehr mitbekommen?
Na, ich habe vor allem ja mitbekommen, dieser Center Court, der scheint riesige Ausmaße zu haben. Also sowohl von der Seite als auch von der Grundlinie her sind die Zuschauer extrem weit weg. Das sind fast Ausmaße wie der Philippe Chatrier in Paris, so vom Gefühl her. Die Leute haben wahnsinnig viel Platz hin, das ist ein schöner Platz. Die haben da, wenn ich das jetzt irgendwie farblich hinkriege, so ein dunkles Beige rundherum und der Platz selber ist natürlich blau. Aber ansonsten spielerisch habe ich jetzt auch nicht so viel mitbekommen, aber mich hat das gewundert, dass eben der dass der Platz so so riesig ist. Mit anderen Worten, da könnte sich der Dominik hat ja auch immer gerne von hinten retourniert, der könnte oder der Medvedev, die haben recht viel Platz für ihre Return-Position.
Also die wären sonst in der ersten Reihe Fußball gesessen und dort könnten sie noch 18 Meter hinter der Grundlinie stehen.
Ja. Ja, wie man sagt, anderer Postleitzahlbezirk.
Den verstehe ich jetzt nicht.
Naja, man sagt, dass das ist so, der steht schon so weit hinten, dass er schon in den nächsten Bezirk gekommen ist. Also der Aufschlag erfolgt aus dem Wiener 6. Bezirk und dann, was ist angrenzend, der 18., dann der nächste ist schon gut. Aber man merkt, wir haben auch ein paar kleine Themen gefunden, aber jetzt ist auch gut. An diesem Montag, vielleicht haben wir nächste Woche mehr Glück mit dem Wetter
ja,
und überhaupt, der Tennisprofessor.
Ist ja nett, dass du dich an mich gewendet. Ich habe mir gedacht, das wird so eine Woche sein, da machen wir halt einmal nichts. Es hätte mich auch nicht wirklich gestört, außer dass das nicht
heute
sensationell war und jetzt haben wir doch was gefunden, ja, wie du sagst. Ja. Jetzt frage ich dich noch, weil das natürlich sonst eine unvollendete Geschichte wäre. Wer gewinnt das Durten? Also wir haben ja zweimal die Nummer 1 im verregneten Endspiel, ich sage einmal Pegula und Fritz, ganz unsexy, ja. Ja.
Wir haben, Fritz ist die Nummer 3 in Washington, weil De Menor war die Nummer 1 und ich glaube, dass dort der Khoda gewinnt, aber ich glaube, dass die Pegula das in Washington gewinnt. Also ich sage Pegula und Khoda, damit wir nächste Woche uns dann damit wir wenigstens ein Thema haben, wo wir
andere machen. Super, Raindrops keep falling on my head.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.